Die Radio Wissen. Update.
4 Tote, 40 Verletzte. Das ist die Bilanz, ein Tag nach dem Anschlag in London. Einer Stadt, die sich vom Terror nicht unterkriegen lassen will.
We shall now observe a minute's silence.
Mit einer Schweigeminute für die Opfer hat heute das britische Unterhaus in London seine Sitzung eröffnet. Premierministerin Theresa May informierte die Abgeordneten über den aktuellen Ermittlungsstand. Die Aufklärung und das Gedenken nach dem Londoner Anschlag sind heute das Top-Thema bei unserem Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Gestern Nachmittag rast ein Auto auf der Westminsterbrücke in London erst in Fußgänger, kracht dann in einen Zaun des Parlaments. Der Fahrer macht zu Fuß weiter, ersticht vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten und wird dann von anderen Polizisten erschossen. Inzwischen wissen die Ermittler, wer der Mann war. Premierministerin Theresa May informierte am Morgen das Unterhaus.
The man was British born and that some years ago he was once investigated by MI5 in relation to concerns about violent extremism.
Ein Mann, der in Großbritannien geboren wurde. Schon vor Jahren tauchte er in Ermittlungen des britischen Inlandsgeheimdienstes zu gewalttätigem Extremismus auf. Galt aber damals als Randfigur, sagt May. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann allein gehandelt hat.
Mr. Speaker, it is still believed that this attacker acted alone. And the police have no reason to believe there are imminent further attacks on the public.
Trotzdem, heute Morgen durchsuchte die Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen mehrere Wohnungen in Birmingham, London und anderen Orten. 8 Verdächtige wurden festgenommen. Details zu den Festnahmen gab es keine. Premierministerin May informierte die Abgeordneten nicht nur über den Ermittlungsstand. Sie sagte auch, man lasse sich vom Terrorismus nicht unterkriegen. Dass das Unterhaus heute wieder normal tage, zeige auch, wir haben keine Angst.
Yesterday, an act of terrorism. Tried to silence our democracy. But today we meet as normal to deliver a simple message. We are not afraid.
Ähnlich äußerte sich heute auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Er sagte, wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen unsere Art zu leben verändern. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Menschen im Land spalten.
We can't allow these terrorists to be successful in changing the way we lead our lives. We will not be cowed. We can't allow them to succeed in dividing communities.
Inzwischen hat die Terrormiliz IS den Anschlag von gestern für sich reklamiert. Im Internet schreibt die Terrororganisation, einer ihrer Soldaten habe die Operation ausgeführt. Inwiefern das zutrifft, ist völlig unklar. Die britische Polizei hat am Nachmittag auch die Identität des Attentäters bekannt gegeben. Er war 52 Jahre alt und lebte im Zentrum Englands. In den Krankenhäusern in London liegen noch 29 Verletzte, darunter auch eine Deutsche. Für heute Abend ist eine Gedenkandacht für die Opfer auf dem Trafalgar Square geplant.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Wie auch bei anderen Anschlägen ist die Anteilnahme im Netz riesengroß. Viele Nutzer solidarisieren sich mit den Londonern. Hashtags wie Pray for London oder We are not afraid trenden. Viele erzählen von ihren London-Trips oder Klassenfahrten in die britische Hauptstadt. Tefsa zum Beispiel twittert, vor einem Jahr stand ich genau da, wo gestern der Terrorakt war, als Tourist. Sehr eigenartiges Gefühl. Und Alte Elch erklärt, selbstverständlich fahre ich weiter nach London, recht bald sogar. Natürlich flammt auch im Netz wieder der Hass gegen alles Fremde auf. Barbara Dorn mahnt deswegen, Gewalt mit Gewalt und Ausgrenzung zu begegnen, löst nicht terroristische Taten, ob vom IS-Sympathisant oder rechtem Populist. Und kein Plan schlägt vor, meiner Meinung nach sollte man Attacken wie in London nicht als Terror einstufen, sondern als Verbrechen wirrer Köpfe. Dass der IS die Anschläge für sich beansprucht, wundert kaum jemanden. Soli Davidwache macht hinter der Behauptung aber ein fettes Fragezeichen. Er meint, auffällig ist, der IS nennt nicht den Namen des Attentäters und keine Details, weil die Polizei London die nicht veröffentlichte.
Was sonst noch wichtig war?
In Belgien hat die Polizei heute möglicherweise einen ähnlichen Anschlag wie den von London verhindert. In Antwerpen stoppten Beamte ein Auto, das vorher durch eine belebte Einkaufsstraße gerast war. Im Wagen des Mannes fand die Polizei mehrere Waffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bundestag hat heute die Regeln für die Suche nach einem Atommüllendlager beschlossen.
Wir suchen nicht irgendeinen Standort, sondern den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit. Ausgangspunkt ist eine weiße Landkarte. Entscheidend ist die Geologie und nicht die politische Geografie.
sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Debatte. Die Grünen hatten den Gesetzentwurf gemeinsam mit Union und SPD in den Bundestag eingebracht und dafür gestimmt. Die Linkspartei stimmte dagegen. Der Bundesrat stimmt nächste Woche darüber ab. In dem Gesetz geht es darum, wie und wo nach einem geeigneten Standort für den Atommüll gesucht werden soll. Mehr von unserer Reporterin Madeleine Kling.
Bis 2031 soll der Standort gefunden sein und ab 2050 das Endlager in Betrieb gehen, hunderte Meter tief in der Erde. Als geeignet gelten Salzstein, Ton oder Granit. Die Behälter mit hochradioaktiven Atomabfällen sollen mindestens 1 Million Jahre sicher gelagert werden können. Sicher vor Erdbeben oder auch Kriegen.
Gute Nachrichten von der Deutschen Bahn. Der Konzern hat letztes Jahr ordentlich Plus gemacht, und zwar 716 Millionen Euro. Das ist bemerkenswert, denn im Jahr davor stand in der Bilanz noch ein Minus von fast 1,5 Milliarden Euro. Der neue Bahnchef Richard Lutz ist deshalb auch zufrieden.
Wir haben die Trendwende geschafft. 2016 war ein gutes Jahr für unsere Kunden und deshalb auch ein gutes Jahr für uns als DB.
Außerdem gab es mit 140 Millionen Fahrgästen im Fernverkehr einen neuen Rekord. Lutz sprach von einer Aufbruchsstimmung im Konzern. Auch Pünktlichkeit und Service hätten sich deutlich verbessert. Griechenland will keine Flüchtlinge aus anderen EU-Ländern zurücknehmen. Das hat der griechische Außenminister gegenüber der Zeitung Die Welt gesagt. Bei der Aussage geht es um das Dublin-Abkommen der EU. Das sieht vor, dass Asylverfahren in dem Land abgewickelt werden müssen, in dem Migranten zum ersten Mal registriert wurden. Das trifft meist Länder wie Griechenland oder Italien, die an den Außengrenzen Europas liegen. Das System wurde in Griechenland 2011 ausgesetzt, wegen unhaltbarer Zustände im Asylsystem, soll jetzt aber wieder greifen. In Griechenland war heute auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zu seinem Antrittsbesuch. Er versprach dort der Regierung mehr Hilfe, konkret wurde er aber nicht. Auch die EU-Kommission reagierte auf die Äußerungen des griechischen Außenministers. Die EU-Behörde will am Dublin-Abkommen festhalten und auch an den geplanten Rückführungen.
Was noch wichtig wird.
Im US-Repräsentantenhaus geht es um die Zukunft von Obamacare. Das Abgeordnetenhaus will heute noch über ein von US-Präsident Donald Trump versprochenes neues Gesundheitsgesetz abstimmen. Es soll Obamacare ablösen. Unklar ist, ob Trumps Gesetzentwurf allerdings eine Mehrheit bekommt. Konservative Republikaner geht der Entwurf von Trump nicht weit genug. Sie sprechen abschätzig von Obamacare 2.0. Moderate Republikaner dagegen haben Angst, dass 24 Millionen US-Amerikaner in den nächsten 10 Jahren ihre Krankenversicherung verlieren, weil sie zu teuer wird. Trumps Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass die Versicherungspflicht für die meisten US-Bürger wieder abgeschafft wird. Auch Bundeszuschüsse zu den Versicherungspolicen sollen gestrichen werden.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir heute über dem französischen Department Alpes-de-Haute-Provence in Südfrankreich ein Flugzeug der Germanwings verunglückt ist.
Das war Germanwings-Chef Thomas Winkelmann vor 2 Jahren. Morgen jährt sich die Germanwings-Katastrophe zum 2. Mal. Sowohl in Le Vernet in Frankreich als auch in Haltern am See sind deshalb Gedenkveranstaltungen geplant. Bei der Lufthansa ist um 10.41 Uhr, also zum Zeitpunkt des Absturzes, zum Gedenken an die Todesopfer eine konzernweite Schweigeminute geplant. Am 24. März 2015 war die Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt. 150 Menschen starben, darunter eine Schulgruppe und Lehrer aus Haltern am See. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hatte, um sich umzubringen.
Und sonst in der Welt?
Ein ehemaliger russischer Parlamentsabgeordneter ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bei einer Schießerei getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei verletzt und befindet sich in Gewahrsam. Der Getötete, Denis Voronenkov, war vor wenigen Monaten in die Ukraine geflohen und hatte die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen. Russland hatte ihn wegen angeblichen Betrugs international zur Fahndung ausgeschrieben. Voronenkov galt für Kiew als wichtiger Zeuge im Verfahren gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch. Der wird verdächtigt, Staatsgelder veruntreut zu haben und lebt seit 3 Jahren im Exil in Russland. In China sind 21 Menschen in einem überfüllten Heim für Obdachlose, Senioren und geistig Behinderte gestorben. Der Leiter der Einrichtung in der südchinesischen Provinz Guangdong und 3 weitere Menschen sind laut chinesischen Medien festgenommen worden. Das Heim wurde geschlossen. Unter anderem die staatliche Zeitung Beijing News hatte berichtet, dass mehr als 700 Menschen in dem Heim lebten. Die hygienischen Bedingungen seien katastrophal gewesen. Mehrere Bewohner sollen an AIDS, Tuberkulose und Syphilis erkrankt sein. Dem Direktor wird vorgeworfen, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Das Heim wurde von den Behörden finanziell unterstützt. Menschenrechtler machen sich Sorgen um die Pressefreiheit in Tansania. Am Wochenende war der Gouverneur von Dar es Salaam in die Redaktion eines privaten Medienunternehmens eingedrungen, in Begleitung 6 bewaffneter Polizisten. Er wollte, dass der Sender ein Video ausstrahlt, in dem es um die Affäre eines politischen Gegners geht. Die Redaktion weigerte sich, das Video auszustrahlen. Laut der Nachrichtenagentur AFP trauen sich einige Mitarbeiter aber seitdem nicht mehr zur Arbeit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sagt, dass das Ganze kein Einzelfall ist und Eingriffe in die Pressefreiheit sich seit dem Amtsantritt von Präsident John Magufuli 2015 häufen. Der hatte sich am Montag demonstrativ hinter seinen Gouverneur gestellt.
Wissensnachrichten.
Alle schauen heute nach Jülich in Nordrhein-Westfalen. Da steht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und dort gibt es nämlich seit heute eine neue Sonne. Genau, richtig gehört, aber eine künstliche Sonne. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, die Forscher haben dort 149 große Lampen aufgestellt und die erzeugen sehr, sehr viel Licht, 10.000 Mal mehr als die Sonne. Und diese künstliche Sonne heißt Sunlight.
Okay, und wofür ist Sunlight gut?
Ja, die Forscher wollen rausfinden, wie man Energie aus Sonnenlicht effizienter nutzen kann. Mhm. Mit Sonnenlicht könnte man zum Beispiel Wasserstoff gewinnen. Die Sonne kann nämlich mit ihrer Energie Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Mhm. Wasserstoff gilt ja als sehr umweltfreundlicher Treibstoff. Aber im Moment ist es sehr aufwendig, Wasserstoff zu gewinnen. Und in Jülich testen die Forscher jetzt mit der Supersonne neue Möglichkeiten, wie das in Zukunft vielleicht einfacher und effizienter geht.
Aber könnte man das nicht auch mit der echten Sonne machen?
Ja, aber für die Forscher ist es praktischer, wenn sie eine künstliche Sonne haben, denn dann können sie ihre Versuche nämlich auch machen, wenn die Sonne draußen nicht scheint.
Okay, das klingt nach deutscher Effizienz, aber auch ein bisschen nach einer extrem hohen Stromrechnung.
Ja, es ist wirklich zwiespältig, weil es ja am Ende darum geht, ne, wie man effizient Energie erzeugt. Diese künstliche Supersonne, die verbraucht selbst richtig, richtig viel Energie. In 4 Stunden braucht die so viel wie ein Haushalt mit 4 Personen in einem ganzen Jahr. Aber vielleicht bringt sie am Ende ein Ergebnis.
Ja, hoffentlich über die fette Rechnung hinaus. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, bei dem auch das Ergebnis wichtig ist. Nämlich, wenn Männer Kinder kriegen wollen, aber nicht wissen, ob ihr Sperma dafür geeignet ist, dann können Sie das vielleicht bald selbst testen, und zwar mit dem Smartphone.
Genau, Forscher der Harvard Medical School haben ein System entwickelt, mit dem das klappt. Dazu wird erst mit einer Art Spritze Sperma zwischen 2 Plastikplättchen gesogen. Mhm. Dann kommt das Smartphone ins Spiel. Das wird auf eine Art Plastikkasten draufgeklemmt, wie auf eine Handyhülle. Und die Plastikplättchen mit dem Sperma, die werden dann in diesen Kasten reingeschoben. Dann macht die Kamera Bilder und Videos vom Sperma und über eine App wird dann ausgewertet, ist die Anzahl der Spermien okay und bewegen die sich schnell genug.
Das Ganze ist aber erstmal nur ein Test oder gibt es das jetzt auch schon zu kaufen?
Das Modell aus Harvard, das gibt es noch nicht zu kaufen, das muss erstmal zugelassen werden. Aber ein US-amerikanisches Unternehmen hat tatsächlich parallel schon das Gleiche entwickelt. Mhm. Das kann man schon kaufen, zumindest in den USA. Aber da weiß ich nicht, ob die Studie genauso zuverlässig ist wie die von den Harvard-Wissenschaftlern. Bei denen funktioniert das System wohl ganz gut. In 98% der Fälle konnte es erkennen, wenn mit den Spermien was nicht in Ordnung war.
Das heißt, in Zukunft muss man nicht mehr mit einem kleinen Becherchen in irgendwelche Praxisräume gehen.
Ja, das wird wohl so kommen. Also vielleicht machen dann ja tatsächlich mehr Männer einen Fruchtbarkeitstest. Vielen ist das ja eher unangenehm. Wobei man bei diesen Selbsttests auch sagen muss, wenn da jetzt rauskommt, dass das Sperma nicht okay ist, dann muss man jetzt nicht gleich in Panik verfallen. Nämlich sowas wie, wann war der letzte Sex oder wann war die letzte Grippe, das kann auch Einfluss haben, mhm, auf das Sperma. Also man muss wirklich mehrere Tests machen, um sicher zu gehen. Und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man zusätzlich tatsächlich noch zum Arzt geht. Der kann dann ja vielleicht auch erklären, woran es liegen könnte, wenn man da Probleme hat.
So, jetzt geht es noch um den Rhein, also den großen Fluss im Westen unseres Landes. Die Deutsche Umwelthilfe will nämlich erreichen, dass der Rhein kein Fluss mehr ist, sondern ein Lebewesen.
Ja, hört sich erstmal seltsam an, ne? Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, könnte es schon Sinn machen, zumindest aus juristischer Sicht. Lebewesen haben ja mehr Rechte als Dinge. Mhm. Und in einigen Ländern gibt es das jetzt auch schon, in Indien und in Neuseeland. Da wurden vor kurzem mehrere Flüsse zu Lebewesen erklärt. Genauer gesagt zu Personen, im juristischen Sinne natürlich. Und damit müssen sie auch stärker vor Umweltverschmutzung geschützt werden.
Vielen Dank an Katrin Horn.
Wetter.
Am Abend wird es auch in den letzten Zipfeln des Landes, also an der Küste, trocken. Es bleibt hier und da aber bewölkt. Morgen wird es dann im ganzen Land ein frühlingshafter Tag. Es gibt gute Chancen auf Sonne. Im Süden sind bis 18 Grad drin, im Norden höchstens 8 bis 13 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.